Des folgenden Tages aber während jene reisten und sich zur Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam ein Entzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein gewisses Gefäß gleich einem großen leinenen Tuch herabkommen, an vier Zipfel gebunden und auf die Erde herniedergelassen, in welchem allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde waren und das Gevögel des Himmels. Und eine Stimme geschah zu ihm: Stehe auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wiederum geschah eine Stimme zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott gereinigt hat, mache du nicht gemein. Dieses aber geschah dreimal, und das Gefäß wurde alsbald hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was doch das Gesicht sein möchte, das er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, welche von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erbracht hatten, vor dem Tore. Und als sie gerufen hatten, fragten sie, ob Simon der Petrus zugenannt sei, das selbst herberge. Während aber Petrus über das Gesicht nachsann, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Stehe aber auf, gehe hinab und ziehe mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommt? Sie aber sprachen: Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, und der ein gutes Zeugnis hat von der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich gewiesen worden, dich in dein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Als er sie nun hereingerufen hatte, beherbergte er sie. Des folgenden Tages aber machte er sich auf und zog mit ihm fort. Und etliche der Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und des folgenden Tages kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Soweit das Wort Gottes.
Es ist eine bewegende Mitteilung hier in Apostelgeschichte 10 und vor noch nicht allzu langer Zeit haben wir gerade über diese Verse auch eine Verkündigung gehört, die uns dann in die Einzelheiten auch Licht brachte. Vielleicht zurückzukommen auf die letzte Stunde. Wir haben also hier einen Heiden, Cornelius. Er war das nicht erst an dem Tage, von dem hier Mitteilung gemacht worden ist, sondern er war schon eine ganze geraume Zeit ein solch frommer und gottesfürchtiger Mensch. Nämlich die Dinge des Gottgegebenen können wir nicht in 5 Minuten durchziehen. Auch das braucht alles so seine Zeit. Auch dann, wenn wir stark im Glauben sein möchten, so können wir doch sagen, dass auch das alles so seine Zeit braucht. Wir können nicht von heute auf morgen Glaubenslöwen werden. Das ist doch gar nicht die Absicht Gottes. Sondern der Herr will, dass die Umstände des Lebens dazu beitragen, dass wir in den Dingen des Glaubens gefestigt werden. So mag es auch hier bei dem Cornelius gewesen sein. Und es steht noch eine Frage offen, die ich aus der letzten Stunde doch noch hier sagen möchte. Und zwar, warum lesen wir ausgerechnet bei diesem Cornelius, dass wir in Vers 2, da heißt es, der dem Volke viele Almosen gab und allzeit zu verdienen. Wir sehen einfach, dass seine Herkunft aus dem Gesetz entsprang. diente Gott in der Ordnung des Gesetzes, bei dem das Werk vorstand, und das war das Almosendienst. Wenn heute noch religiöse Kreise in unserem mitteleuropäischen Terrain meinen, sie könnten durch Opfergaben die Seligkeit Gottes ererben, dann müssten wir sie hier hinweisen, dass ein Wandel stattgefunden hat. Das Alte Testament belehrt uns gerade darin, dass die Almosen vorgenannt sind. Und dann finden wir in Vers 4 die Veränderung, die nämlich Gott mit dem Cornelius vorhatte. Da kommt dann der Gehalt des Neuen Testaments. Da werden dann die Gebete an erster Stelle gestellt und die Almosen an die letzte. Wir wollen daraus lernen, wie wichtig die Mitteilung des Wortes Gottes auch in diesen Angaben für uns ist. Der Petrus steigt also um die sechste Stunde hinauf auf den Söller, aufs Dach. Nicht wissend, dass Gott sein Werk auch mit ihm tut. Der Petrus hatte keine Ahnung, er merkte gar nichts. So tut Gott sein Werk, ohne dass wir es merken. Aber dennoch sind wir einbezogen in seine ganzen göttlichen Ratschlüsse. Das ist sehr bezeichnend. Als ein Nichtsahnender geht er zum Gebet. Wie furchtbar wäre das gewesen, wenn die drei gekommen wären, diese Hausknechte, und die hätten den Petrus angetroffen, bei der Betätigung unheiliger Dinge. Hätte im Lotto gespielt, der Petrus, und sollte geholt werden. Stellen wir uns das mal vor. Wie wichtig ist es doch, dass wir als Kinder Gottes die Dinge dieser Welt meiden. Und zwar beständig. Einfach, weil Gottes Auge auf uns ruht. Wäre denn dann ein Zeugnis gewesen, dieser Petrus, wenn er sich mit diesen weltlichen Dingen abgegeben hätte? Erstmal hätte der Petrus ein furchtbar schlechtes Gewissen gehabt. Und ich kann nur sagen, dass dieser Petrus mitgegangen ist dem Umstand zu verdanken, dass er in der Nähe des Herrn war. Wisst ihr, wir sind für den Herrn nur dann und insofern zu gebrauchen, soweit wir uns selbst in seiner Nähe bewegen. Wie die Menschen darüber urteilen, ist uns wurscht. Wir wollen vor dem lebendigen Gott klar stehen. Darauf kommt es aber an. Warum? Weil Gott nicht sieht auf das Äußere, sondern auf die Herzen. Er kennt uns. Und wenn unsere Herzen so innig mit dem Seinen verbunden sind, da will uns der Herr haben. Da kann er uns gebrauchen. Auch für so manches Werk, das wir im Augenblick gar nicht erkennen, dass wir eingeflochten und eingewoben sind in die herrlichen Führungsabsichten eines lebendigen Gottes. Da gedeiht unser Glaube. Da gedeiht unser Hoffen und Harren auf den Herrn. An dieser Stelle, wenn wir mit ihm verbunden sind, sind unsere Blicke nicht weit, bis wir in seine Augen schauen dürfen, in die Augen unseres Herrn. Dieser Petrus war also am Weg. Und nach Vers 10, wir erkennen einfach daraus, dass es ein Beter war. Petrus war einer, bei dem das Gebet von anstand. Denn er wurde darüber hungrig. Daraus können wir klar sehen, dass es kein 5-Minuten-Beter war. Denn in 5 Minuten wird niemand hungrig beim Beten. Das gibt es nicht. Und Verhungerung kann schon gar niemand. Aber wir sehen einfach, dass Gott das Gebet verwirrt. Das ist der Platz, wo wir dem Herrn begegnen, wo wir bei ihm sind. Ruhig. Wie mag nun Gott dich und mich sehen, ob er uns am Gebet erkennt? Oh, was mag das Herz unseres Herrn sich freuen, wenn er solche findet, die beständig im Gebet mit ihm verbunden sind. Wisst ihr, das ist solch ein herrliches Himmelsgeschenk, das Gebet, das nicht Menschen uns vermittelt haben, wohl aber der lebendige Gott. Er hat es uns gegeben und er hat viele Verheißungen hineingelegt auf Neuen Testament in das Gebet, wo dass wir diesen Gott ernst nehmen, gerade hinsichtlich unseres Gebets. Gott nimmt uns ernst. Oh, Freund, ob du auch Gott ernst nimmst, aber du nimmst ihn nur dann ernst, wenn er, dieser lebendige Gott, dich alle Zeit im Gebet sieht, sonst nimmst du ihn nicht ernst. Woran soll Gott deinen Ernst erkennen, wenn du nicht beständig im Gebet bist? Wisst ihr, im Gebet empfangen wir viele Segnungen, die gar nicht im Präzisen im Worte Gottes so bis in die Einzelheiten beschrieben stehen. Durch das Gebet werden wir Christus ähnlich. Da kann sich der Feind mit seinen lügnerischen Gedanken gar nicht mehr halten. Wenn wir das über Zeit tun, nämlich im Gebet verharren, da kann sich der Feind nicht mehr verstecken. Er kommt dann ins Licht. Ja, er kommt nur dann ins Licht, wenn wir ins Licht kommen. Viele Gläubige, die meinen, wenn sie da mal gerade die Hände falten und beten als ihr tägliches Gebet, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du beschert hast. Nun, das, was der Herr da beschert, das ist nicht viel. Das kann man dann auch in der Streichholzschachtel neben dem Streichhölzer runterbringen. Aber Gott kann nicht mehr geben, wenn wir nicht selbst in diesem Gebet gefunden werden. Petrus, wir wollen es merken, wir wollen es mitnehmen, er war ein Mann des Gebets. Er hatte Gold an. So lange hat er gebetet. Wir dürfen sogar essen. Manche meinen, die dürfen nicht mehr essen. Das liegt schief. Petrus verlangte zu essen. Und gerade zum Gebet braucht man auch Kraft. Da sage ich, betet mal anständig, dann wäre das gleich erfahren. Da braucht man Kraft, man braucht Energie in Abhängigkeit von oben. Nach Leib, Seele und Geist bedürfen wir der Unterstützung, um rechte Weber zu sein. Die Kampftruppe Gottes sind in erster Linie solche, die beten. Das möchte ich hier schon sagen. Bei den anderen, die da keine Beter sind, von denen, die nimmt selbst der Teufel nicht ernst. Der hat noch ein spöttisches Bemerken über sie. Aber vor denen hat er Angst, die da beten. Den Beter auf Zeit reinigen sie. Beter auf Zeit werden vollmächtig, weil dieser Gebetszeit die eigene Reinigung damit verbindet. Er geriet dort oben auf dem Dach in eine Verzückung. Und das sind Mitteilungen, die Gottes Wort uns gibt. Wie falsch, wie sehr falsch ist es doch, wenn heute in heutiger Zeit Gläubige meinen, sie müssten das nachmachen. Verziehen sogar das Gesicht, damit sie Gesichter hätten. Bitte, alles schon mit Seelsorge gewesen. Ich sage das hier. Verziehen das Gesicht, damit sie Gesichter haben können. Und ich sage dazu, wenn die beim Herrn sind, die werden lange Gesichter machen. Schreien im Keller stundenlang rum, damit sie in Zungen reden können. Die werden ihren Mund verschließen, wenn sie den Herrn begegnen. Dass wir nicht lernen nachzumachen, was die Bibel sagt, und zwar aus dem, was Mitteilungen sind, sondern dass wir nachmachen, was der Herr uns geheißen hat. Der Jesus hat uns nie geheißen, dass wir aufs Dach steigen sollen, um dort oben so lange zu beten, bis wir Gesichter haben. Übrigens, Gesichter sind Israel verbunden und stehen mit Zeichen in enger Zeitgemeinschaft. Dieser Petrus sieht also den Himmel geöffnet und ein gewisses Gebet. Hier heißt es gleich einem leinenen Tuch. Wir brauchen das nicht alles zu wiederholen, wir haben das ja hier vor einiger kurzer Zeit in der Gemeinde gehört. Dieses leinene Tuch, ein Bild von Jesus. Allein wenn wir das leinene Tuch im Worte Gottes besehen, dann teilt es uns solches mit. Wir finden ferner die vier Zipfel gebunden. Ich darf nur einmal hinweisen, dass es die Übergangszeit vom Gesetz zur Gnade war. Christus ist des Gesetzes Ende. Wir haben mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Aber hier finden wir jene vier Zipfel, die gebunden bleiben, die wir wiederum in der Apostelgeschichte finden. Das sind diese vier notwendigen Stücke, die beim Konzil den Heiden aufgegeben wurden. Erstens, sich zu enthalten vom Götzenopfer, vom Blut, von Hurerei und dem Verschickten. Diese vier Dinge sind also den Heiden auferlegt zu halten. Dem Heiligen Geist hat es wohl geschienen, sagt die Bibel, Gottes Wort. Hoffentlich scheint es uns auch wohl, diese vier Dinge zu halten, und zwar nicht als eine Gesetzlichkeit, sondern eine Sache, die uns mit diesem Tod, mit Christus verbindet. Also, an vier Stellen sind wir dahingehend mit Christus noch verbunden. In diesem Tuch also nun die vierfüßigen, die kriechenden Tiere, Geflügel des Himmels. Es waren Dinge, die der Apostel nie gegessen hat. Alles unreine Tiere. Warum zeigt nun gerade Gott in der Darbietung unreiner Tiere den Petrus, der doch ein berufener Apostel Christi Jesu war, mit diese Tiere mit der gleichzeitigen Stimme schlachte und iss? Wo doch der Petrus selbst schon wusste, vom Gesetz her, dass es nicht tun soll. Gott redet vom Himmel, schlachte und isst. Und der heilige Petrus, der Mann Gottes und Apostel, antwortet dem lebendigen Gott. Er sagt, keineswegs, Herr. Gott gibt seine Befehle und seine Knechte sagen, keineswegs, Herr. Wie viel keineswegs mag der Herr aus deinem Herzen schon bekommen haben. Ist doch betrüblich. Aber das, was uns freut, der Herr wird nicht müde mit uns. Er hat selbst den Petrus. Wie steht hier? Dreimal geschah das. Dreimal kam das zu. Dreimal, jawohl, dreimal rief Gott vom Himmel her. Schlachte und Mist. Dreimal. Und das waren die Apostel. Das waren die berufenen Apostel Christi Jesu. Und wenn Gott uns eine Sache achtmal gesagt hat, ob wir dann gehorsam sind. Wie oft haben wir schon Gottes Wort gelesen? Und das Wort hat uns überführt. Ob wir uns überführen lassen. Er erklärt es für gemein und unrein. Er entschuldigt sich dieser Petrus. Dieser religiöse Mensch, dem Ritual nach Alttestamentler bis in die Knochen. Er entschuldigt seinen Widerspruch gegen Gott. Es ist ja unrein. Es ist ja gemein. Das habe ich mit Gemeinen und Unreinen zu tun. In diesen Tieren erkennen wir also das Bild der Heiden, der die fernab waren von den Verheißungen und Bündnissen Gottes. Deshalb redet Gott in Vers 15 im zweiten Mal, dass Gott es gereinigt habe und er durch sein Verhalten es nicht verunreinigen, gemein machen soll. Ja, wie viel gemein machen ist das heute in der Gemeinde Jesu? Nur darum, weil man es nicht verstanden hat. Wie viel gemein machen. Das wird mir eigentlich von Jahr zu Jahr immer klar. Möchten wir doch unserem Gott entsprechen, dass wir ihn ehren, gerade über die Dinge, die Gott uns gegeben hat, zu erkennen. Dass wir ja nicht untreu werden, auch wenn andere außenstehende Gläubige darüber lachen. Und dieses Gefäß wurde nach Verrichtung des Auftrags, heißt es hier in Vers 16 am Ende, in die Himmel aufgenommen, dieses leinene Tuch. Ein Bild von Jesus, der aufgenommen worden ist, nach Erfüllung seines Auftrags in die Himmel. kein Wunder, dass der Petrus in Verlegenheit kam. Da war ja mehrmals in Verlegenheit gebracht worden mit dem einen Gesicht. Einmal, dass er aufgefordert worden ist, etwas zu tun, was er nie getan hat. Was hielt denn den Petrus, was verband ihn denn jetzt mit seinem Ungehorsam? Keineswegs, Herr. Was verband ihn denn? Doch nichts anderes als die Tradition. Die Tradition hielt ihn und ließ ihn ungehorsam sein. Doch wie viel Tradition ist in unserem Herzen? Wisst ihr, dass es die Tradition ist, die uns nicht erlaubt, Christus in seiner ganzen Fülle und Helle zu erkennen, wie er erkannt werden möchte? Wie furchtbar sind unsere Herzen dem Fleische nach. Aber wie wunderbar ist gerade das Werk Jesu an jedem Einzelnen, der durch das Abwaschen unserer Sünden uns ganz neue Beziehungen zu ihm gibt, dass unsere Herzen die Liebe eines himmlischen Vaters und Herrn erfassen können. Wer uns neue Herzen gibt, nicht mehr steinerne, sondern er will sein Gesetz in fleischene Herzen schreiben. Das hat Gott mit uns vor. Ob wir es ihm gestatten? Das ist die Frage. Wisst ihr, das ist die Frage, ob Gläubige geistlich sind oder nicht. Es scheidet sich an der Grenze, ob wir dem Herrn gestatten, mit seinen Ansichten, mit seinen Absichten an uns zu vollziehen, ob wir Ja sagen zu dem, was der Herr mit jedem Einzelnen vorhat. Es ist gefährlich, auf die Absichten Gottes am anderen hinzublicken. Wo möchte der Herr uns den Blick auf unsere eigenen Herzen lenken, damit wir erst einmal in den Zustand gebracht werden, wo wir ihm gefallen. In dem Augenblick schauen wir nicht mehr auf die Herzen anderer, sondern wir werden eingedenk, dass wir nicht anders sind als andere. Wir waren noch am Überlegen, da waren aber diese Leute schon da, die ihn abholen wollten. Die hatte der Cornelius gesammelt. Interessant ist, dass dieser Cornelius keinerlei Herzensüberlegungen anstellt. Das ist mir schon aufgefallen. Das sammelt ihn. Wie Gott es ihm, dem Cornelius, tags zuvor ins Herz gegeben hat. Cornelius überlegte nicht lange. Warum? Weil dieser Cornelius ein Heide war. Der hatte keine große Tradition. Die große hatte nur hier unser Petrus, der Simon, der hatte. Und deshalb steht er immer noch zweifelnd da. Aber der Geist Gottes kommt mit uns zurecht. Sie rufen ihn. Ob er für Simon sei, der der Herr beerbt, der Petrus zugenannt wäre. Aber noch spricht der Geist weiterhin zu ihm. Und ich glaube, hier sehen wir, dass der Petrus nicht mitgegangen wäre. Er hätte durch gedankliche Überlegungen sich wieder von der Absicht Gottes abhalten lassen. Geschwister, der Feind ist viel stärker, als wir meinen. Er bringt auch die Kinder Gottes durch Menschengedanken, durch menschliche Überlegungen ab vom Ziel des allein lebendigen und großen Gottes. Überleg nur richtig. Das sagt die Bibel nicht. Die Überlegungen unseres Verstandes führen uns immer vom Herrn weg. Der Geist sprach zu ihm. Seht, die drei Männer. Die suchen dich. Die sind schon da und du überlegst noch. Eigentlich sollte unten Petrus am Tor schon stehen, sie erwarten. Wäre die Gesinnung des Gehorsams gewesen. Wir wollen das Petrus entschuldigen, weil wir nur einen Teil des Gehorsams zeigen, den Petrus gezeigt hat. Aber der Heilige Geist spricht, steh aber auf! Das erinnert zu sehr an die Worte eines Hebräers namens Jona. Du Schläfer, sagt der Steuermann zu ihm. O, wenn die verlorene Welt uns in den Dingen des Heiligtums Schläfer nennt, dann muss es ein tiefes, lautes Schnarchen sein, das wir geistlich anstimmen. Geh hinab und zieh mit ihnen. Warum muss denn der Geist Gottes so reden? Was sagt der Geist Gottes? Zieh hinab und geh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln. Der Herr zieht ihn vom Zweifel weg. Der Zweifel wäre sein, ja, der hätte die Absicht Gottes verhindert. Wisst ihr, das ist die Methodik der Finsternis. Wir müssen sie kennen. Der Teufel kommt nicht, macht einen Diener und sagt, guten Abend, ich bin der Herr Satan. Es ist ganz klar, dass niemand auf diesen Schleim reinfallen wird. Da will niemand auf einen. Der kommt aber anders. Der kommt auch nicht und macht eine faustdicke Lüge. Das macht er auch nicht. Der ist viel vornehmer. Der macht das, worin er das Menschengeschlecht im Garten Eden überführt hat, mit einer Zweifelsfrage, mit Zweifeln. Und erst in dem Augenblick, wenn wir die Zweifel aufnehmen, sie sind ja ein Geschenk Satans, dann sagt auch Jakobus, dass der Zweifelnde nur die Hälfte empfängt. Wenn wir die Zweifel aufnehmen, dann empfangen wir nichts. Aber dann lebt der Teufel in dieses gemachte Nest sein Kuckucksei hinein. Das ist das Zweite, das ist die Lüge. Und mit der Lüge könnte er sie des Todes überführen. Und wie gefährlich ist es, den Regungen des Verstandes nachzugehen und nicht auf die Stimme unseres Hirten und seines Wortes Acht zu haben. Petrus brauchte einfach diese Hinweise. Und darum lesen wir dann in Vers 21. Petrus stand auf und ging hinher zu den Männern und sagt, hier bin ich, den ihr sucht, ich bin's, auch nicht lange rumzufragen. Es wäre schön, wenn wir auch zu den Dingen, die der Herr uns in unserem Herzen klarstellen möchte, sagen würden, Herr, ich bin's. Wie viel sehen wir noch Schuld am Nächsten, möchten gerne unsere Schuld auf den Nächsten abschieben, wenigstens ein klein bisschen. Etwas Kollektivschuld, sagt man da. Nein, ich bin's. Den ihr sucht. Aber er war noch nicht so weit wie die Leute von Cornelius. Er fragt nach der Ursache, weshalb sie überhaupt kommen. Das war keine Neugierde. Aber der Rest des Zweifels. Noch nicht ins Petrus Gott. Wo der Herr ihn handelt. Wisst ihr, dieselbe Geschichte finden wir auch bei Petrus in der Versuchungsgeschichte und in den dann folgenden Erzählungen des Wortes. Der Herr war noch nicht klar mit Petrus, auch nachdem er bitterlich geweint hat. Die Geschichte ging immer weiter. Und wie bitter sind unsere Herzen durch die Sünde verhärtet, dass sie so wenig annehmbar sind für die Worte Gottes. Man könnte weinen, dass wir so verderbt sind durch das Hören auf die Stimme der Schlange. Und sie erzählen nun, dass der Cornelius ein gottesfürchtiger Mann und ein gutes Zeugnis habe, und zwar von der ganzen Nation der Juden. Die haben nicht gesagt, es sind große Römer. Die haben gesagt, ein gutes Zeugnis vor den Juden. Und dass ihm ein heiliger Engel unterwiesen habe, dich, Petrus, in sein Haus zu holen, um Worte von dir hören zu lassen. Was für Worte? Hatte der Petrus was zu sagen? Gar nichts. Auch wir haben nichts zu sagen. Aber wir haben etwas weiterzugeben. Und das sind die Worte der Gnade. Worte Gottes, Worte des Lebens, schön, wenn wir es tun dürfen. Ich freue mich immer über die Geschwister, auch an der Hauptwache, weil es hier nicht nur um das allein um die Worte geht, die wir weitergeben dürfen, sondern da ist ein Zeugnis Gottes aufgerichtet in einer ganz furchtbaren Zeit, in den letzten Tagen, in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, bevor der Herr kommt. Er hat sie hereingerufen und beherbergt sie. Und erst am anderen Tag machen sie sich auf. War also doch ein ganzes Stück Weg für die damalige Zeit. Naja, den Volkswagen kannte man noch nicht und von Citroën hatte man noch nichts gehört. Die Straßen waren noch nicht danach. Vielleicht hätte es gerade noch einen Windruhe getan, da wäre schon über die goldenen Straßen gekommen. Aber sie hatten da eine Tagereise vor sich. Interessant ist, dass der Petrus einige Brüder mitnimmt. Was hat der Geist Gottes gesagt? Dass er nicht ziehen soll. Was macht Petrus? Er nimmt eine Handvoll Brüder mit. Gott redet zwar nicht darüber. Er hat es geschehen lassen. Aber es ist immer so eine Sache, wisst ihr. Wenn man jemanden mitnimmt, der den Ruf Gottes nicht hat. Wir werden erinnert an Abraham, einen Neffen mitgenommen, ohne Weisung Gottes. Naja, mit dem Neffen war es nur so eine Sache. Aber am Schluss wissen wir, wo es endet. In Sodom und dem Gericht. Seine Frau Salzsäure. Des folgenden Tages kommen sie nun hin, nach Caesarea.
Das ist dieses Stück. Hier hat es unser Bruder schön aufgemalt, dass wir es kennen. Es sind schätzungsweise 50, 55 Kilometer, ne? Ungefähr. Ich weiß nicht so genau, ich bin es auch noch nicht gegangen. Und dort war Cornelius. Der war schon tüchtig an der Arbeit. Der hat nicht gezweifelt. Hinsichtlich der Erwartung, dass der Petrus die Worte reden wird, die ihm angekündigt waren, da hat er seine ganze Verwandtschaft eingeladen. Alles, was laufen konnte, hat er zusammengeholt in seinem Haus. Seine nächsten Freunde, alles zusammen. Und die erwarteten sich. So was habe ich mir eigentlich schon lange gewünscht. Dass wir das Wort Gottes mal dort verkündigen könnten, wo man schon lange auf uns gewartet hat. Das ist ein frommer Wunsch, aber Sache des Herrn. Wir sagen das Wort Gottes nicht darum, dass wir solche Geschehnisse erleben, sondern wir sagen es, weil wir seine Zeugen sind und es dort bezeugen, wo der Herr es haben will. Aber wir freuen uns geradezu und gönnen von Herzen dem Petrus nun diese wunderbare Frucht hier in Caesarea. Wir gönnen sie ihm von Herzen. Dem Petrus, der so viele Zweifel hatte, Gott belohnt ihn mit einer solch wunderbaren Frucht. Wie viel Zweifel mag in unserem Leben, in unserem Herzen noch sein, wenn wir schon beim Petrus so viel sehen und der Herr ihn noch so segnen kann, damit wir Licht und Blicke über uns bekommen, dafür wird es gesagt, dass wir nicht hoch von uns halten, sondern dass das alles dazu geschehen möchte, dass der Herr unser Herzen demütig macht vor ihm. Damit der Herr uns gebrauchen kann und wir das Zeugnis vom Herrn sagen können, sehr viel Wort geht später erst auf. Das finden wir oft. Was bei der Aussaat es darauf ankommt, welche die klimatischen Bedingungen dann auf die ausgestreute Frucht einwirken. Danach kann es sein, dass viel, viel später die Frucht erst aufgeht. Die muss nicht schlechter sein. Aber sie geht später erst auf. Und wir sehen den Hoffnung nicht vom Schauen her. Die Hoffnung wird gesehen.
machen, die da das Wort des Herrn berufen, ausstreuen können, solange wie noch die Möglichkeit besteht.